Der Strand von Necoclí, ein idyllischer Badeort an der Karibikküste Kolumbiens. Ein Traumziel. Eigentlich. Doch die Menschen hier mit ihren Wasserkanistern und Rucksäcken sind nur auf der Durchreise. Sie kommen aus Venezuela, aus Ecuador, Haiti, sogar aus China und Afghanistan. Sie alle haben das gleiche Ziel. Die USA. Sie bauen Iglo-Zelte auf und spannen Hängematten zwischen den Palmen, legen Decken oder einfach nur Pappkartons aus, machen Feuer, stillen ihre Babys, waschen sich im Meer, warten. Denn ohne die Schnellboote kommt niemand über die Meerenge des Golfes von Urabá, dorthin, wo der Dschungel beginnt, der Kolumbien mit Panama verbindet und der sich zum Nadelöhr der weltweiten Migration in die Vereinigten Staaten entwickelt hat. Der tagelange Fußmarsch durch den Regenwald endet oft tödlich. Und trotzdem nehmen ihn immer mehr Menschen auf sich.
Wir müssen für das Wohl unserer Kinder sorgen. Es geht nicht um uns, es geht um sie. In Venezuela gibt es keine Arbeit. Wir hungern, der Staat verfolgt dich. Und dass sich daran je etwas ändert, daran glaube ich nicht mehr. Mein Traum ist, meine Familie in die USA zu bringen. Das ist, was zählt. Ich werde mich nicht aufhalten lassen, bis ich es geschafft habe.
Sagt Juan Araya, 40, Ex-Polizist und Chauffeur. Schon einmal ist er in die USA gereist, zu Fuß über die Anden, den Dschungel, den Rio Grande. Dann wurde er wieder abgeschoben. Diesmal hat er seine Frau und drei Söhne dabei. All ihr Hab und Gut in Venezuela haben sie verkauft. Es gibt kein Zurück mehr. Oder Maylin Mansares. Sie war Stewardess, bis es in ihrer Heimat keine Fluggesellschaften mehr gab. Dann wanderte sie in die Dominikanische Republik aus, später nach Chile. Aber das Geld reichte nicht. Nicht, um die zurückgebliebene Familie in Venezuela mitzufinanzieren. Nun ist sie hier. Die 12-jährige Tochter will sie später nachholen.
Das zwingt uns, unsere Eltern zu verlassen, unsere Kinder zurückzulassen oder sie dem auszusetzen. Es ist schrecklich. Ich hätte nie gedacht, dass es mich treffen würde, aber ich kann es nicht mehr ertragen. Nun bin ich hier. Ich habe geweint. Ich habe viel geweint. Sehr, sehr viel.
Im Jahr 2021 machten sich laut den Behörden in Panama 130.000 Menschen auf den Weg durch den Darién. 2022 waren es 250.000 und vergangenes Jahr eine 500.000. Fernando Garcia, Chef der kolumbianischen Migrationsbehörde, räumte im Interview aber auch ein, dass es trotz aller bekundeten Ambitionen eigentlich gar nicht das Ziel seines Landes sei, die Migration zu stoppen. Und man sich dazu auch nicht in der Lage sehe.
Das ist ja auch kein Problem, für das wir Verantwortung tragen. Das ist ein weltweites Problem. Und das ist eine Realität, die wir nicht auslöschen können. Denn diese Menschen stoppen weder Mauern noch das Mittelmeer in Europa. Dieser Ansatz ist unmenschlich. Was in unserer Verantwortung liegt, ist, dass die Menschen lebend und sicher durch den Darién kommen.
Und dann kommt die Nachricht, auf die in Necoclí alle gewartet haben. Konflikt beigelegt, die Reedereien nehmen den Bootsbetrieb wieder auf. Hunderte drängen sich im Morgengrauen an den Docks. Letzte Einkäufe werden getätigt. Zelt 60 US-Dollar, Wanderstiefel 50 US-Dollar, Schlangengift 10 US-Dollar. Grüppchen bilden sich um sogenannte Assessores, Migrationsberater, die All-Inclusive-Pakete für die Dschungeldurchquerung anbieten. Überfahrt, Unterbringung, ein Guide bis zur Grenze. Wer nicht bezahlt, der bleibt zurück.
Algunos valen 350, otro valen 400, otro valen 500 dólares.
350 US-Dollar hätten sie gezahlt, erzählen Daniel und Maylin. Es gäbe auch Routen für 400. Die Afghanen sagen später, sie hätten 550 US-Dollar ausgegeben. Als Nachweis dienen zwei Papierbänder ums Handgelenk gewickelt. Eines in rosa, eines in türkis. So, als ginge es auf ein Festival. Sicherheit, Panama und Grenze steht darauf. Und danach? Danach hilft dir Gott, sagt Daniel.
Ja.
Reisen Sie sicher, ruft der Kapitän. Reisen Sie glücklich. Das Schnellboot schießt über meterhohe Wellen, Gischt peitscht in angespannte Gesichter. Eine Stunde dauert die Überfahrt nach Akandi, zentrales Logistikzentrum und Tor zum Dschungel.
Das Problem, wie manche es nennen, ist für uns eine Chance. Der wichtigste Wirtschaftszweig in Akandi heute heißt Migration. Das schafft Jobs. Es gibt mehr als 2.000, 3.000 Menschen, die davon heute ihr Leben bestreiten.
Darwin Garcia, besser bekannt unter dem Namen Maradona, ist Halbbruder des gerade frisch gewählten Bürgermeisters von Akandi und Vorstandsmitglied des lokalen Gemeindekomitees. Dieses verwaltet über die gemeinnützige Stiftung Neues Licht des Darien die gesamte Migrationsroute von Akandi bis zur Grenze zu Panama. Die Stiftung legt die Gebühren fest, betreibt Herbergen und Campingplätze im Dschungel, beschäftigt Fahrer und Guides. Man könnte auch sagen, sie schmuggeln Menschen gegen Bezahlung illegal über eine internationale Grenze. Sandra Fernandez, die für die Stiftung die zentrale Sammelstelle Albergue Las Palmeras in Akandi verwaltet, ist diesen Vorwurf gewohnt.
Warum sollten wir etwas Illegales tun, wenn wir versuchen, Lösungen zu finden, weil unsere Gemeinde vor dem Kollaps steht? Weil hier jeden Tag tausende Menschen ankommen in einer Gemeinde, an der es schon vorher an allem gefehlt hat. Wir können diese Menschen doch nicht aufnehmen. Wir versuchen, Lösungen zu finden. Dank uns ist der Weg sicherer geworden.
Die Migration ist zum millionenschweren Geschäft geworden, an dem lokale Politiker, Geschäftsleute und Gemeindeführer beteiligt sind. Sie hat Fortschritt in eine seit Jahrzehnten vernachlässigte Gegend gebracht, aber auch die Abhängigkeit der Gemeinden von jener Gruppe erhöht, die hier die wahre Macht innehat. Die größte und mächtigste kriminelle Organisation Kolumbiens, die Gaitanistas, international besser bekannt unter dem Namen Golfclan. Ihre Initialen AGC sieht man immer wieder auf Mauern gesprüht. Bahram Ebbes ist Journalist bei der International Crisis Group, die unter anderem auch den wachsenden Einfluss der Gruppe erforscht.
Die Gaitanistas sind die kriminelle Regierung der Region, auf allen Ebenen. Sie sind Herren der illegalen Wirtschaft, illegaler Bergbau, Menschenhandel und Drogenschmuggel. Sie waschen die illegalen Gewinne in legalen Unternehmen. Sie korrumpieren die lokale Politik, Teile der Polizei und der Armee. Sie fördern ihre eigenen Kandidaten, haben Einfluss auf Gemeinderäte, bestimmen, wie das Geschäft mit den Migranten läuft und verdienen daran mit. Sie nehmen Steuern von Hotels, Restaurants, Bootsbetreibern. In ihrem Territorium diktieren sie die Regeln. Dort passiert nichts ohne ihre Erlaubnis oder eine Zahlung an sie. Das gilt auch für das Geschäft mit den Migranten.
Las Tecas heißt das letzte Camp am Rande des Dschungels. Vor 2 Jahren noch ein schlammiges Gelände. Heute führt eine befestigte Straße auf das mehrere Hektar große Areal mit überdachten Zeltplätzen, privaten Duschen, 38 Restaurants und Geschäften. Darunter ein Barbershop und eine Billardhalle. Dazu, ganz wichtig, WLAN. 3 Stunden für 1 US-Dollar. Und wer frische Devisen braucht, der geht zu einem Agenten der bekannten Finanzdienstleister, die zu horrenden Gebühren Geldtransfers durchführen. Mohammed Azim sitzt mit 13 Landsmännern aus Afghanistan im Grillrestaurant El Viajero, der Reisende. 13 Dollar das Abendessen. Per Übersetzungs-App, Farsi, Spanisch, versuchen sie herauszufinden, wie lang der Weg durch den Dschungel ist. 2 Tage? 5? 6? Kommt drauf an, heißt das immer wieder. Wir sind gute Läufer, tippt ein kompakter Mann mit Glatze in die App. Er bittet, seinen Namen nicht zu nennen. Dann zeigt er Fotos von sich in Polizeiuniform mit einem US-Soldaten, mit seinem Sohn. Tot sei der, ermordet von den Taliban, übersetzt Mohammed dann auf Englisch. Sie alle hätten humanitäre Visa für die USA beantragt. Keiner hätte eine Antwort bekommen.
We are refugees. We are refugees. The government of United States.
Wir sind Flüchtlinge. Die Regierung der USA muss uns helfen. Wir haben Probleme in Afghanistan mit der Taliban-Regierung, seit die Soldaten der USA weggegangen sind. Es gibt auch keine Arbeit. Aber nun helfen sie uns nicht. Sie müssen uns helfen. Wir wollen in ein anderes Land, wo wir sicher sind.
People in Afghanistan want to go to another country, a safe country, because they live.
Wenn sie uns nur fliegen lassen würden, meint Daniel. Ein Flug kostet weit weniger als die 2000 US-Dollar, die er für die illegale Route kalkuliert. Doch ohne Visum befördert ihn keine Airline nach Mittelamerika, auf die andere Seite des Dschungels, nach Panama, Costa Rica oder Mexiko. Juan Araya kocht Reis mit Würstchen und Thunfisch auf offenem Feuer. Seine drei Söhne spielen Fußball mit der leeren Dose. Wir haben ihnen erzählt, dass wir auf Abenteuertour gehen, sagt der Ex-Polizist, der bereits einmal aus den USA abgeschoben wurde. Er wischt sich dann schnell über die Augen. Er weiß, dass das nicht stimmt.
Al riesgo que se expone uno, pero hay que hacerlo por la familia.
Wir setzen sie einem großen Risiko aus, aber es ist für ihre Zukunft. Ich bin schon einmal durch den Dschungel. Ich habe Tote gesehen, ein Jaguar, Kaimane. Es ist sehr anstrengend, aber es ist nicht unmöglich.
A mí me han hablado muy mal de la selva. Y yo trato de no.
Ich habe viel Schlimmes über den Dschungel gehört. Mein Cousin, der schon in Mexiko ist, hat erzählt, wie Mädchen vergewaltigt wurden. Er hat es gesehen. Ich versuche nicht dran zu denken, ruhig zu bleiben, auf Gott zu vertrauen. Wichtig ist, dass du in der Gruppe bleibst.
Sí, claro. Yo quería por lo menos estar rodeado de hombres. Por lo menos pueden estar más pendientes de uno, no sé. Eso sí me preocupa.
Aufbruch ist noch vor Sonnenaufgang. Ein großes Holzgatter versperrt den Weg, der aus dem Camp Richtung Urwald führt. Davor drängen sich bestimmt 2000 Menschen, behängt mit Taschen, Planen, Flaschen, Kindern. Ein Mann klettert mit einem Megafon auf eine Leiter.
Señores, muy buenos días.
Buenos días.
Dios me lo bendiga.
Amén.
Dios me lo bendiga más.
Amén.
Guten Morgen, beginnt er. Dann wird erst mal gebetet. Danach gibt er Informationen durch zur Route, zu Entfernungen, möglichen Rastplätzen und Wasserstellen. Rennt nicht, sagt er. Geduld ist die Tugend der Weisen. Er stellt das Team der rund 40 Guides vor und preist den Service sogenannter Mochileros an. Träger, die für 80 bis 120 US-Dollar Gepäck oder Kinder schultern. Sie tragen hellblaue Funktionskleidung mit großen Nummern drauf. Und noch etwas, das immer wieder mit Nachdruck wiederholt wird.
Viele hier posten ihre Erfahrungen in den sozialen Netzwerken. Immer wieder sind auch bekannte YouTuber dabei. Aber denkt in euren Kommentaren daran, wir sind nur für Kolumbien zuständig. Wir hier versuchen, ihnen allen eine angenehme Reise zu ermöglichen. Wir tragen keine Verantwortung dafür, was in Panama passiert, da es für unser Team nicht erlaubt ist, dorthin zu gehen. Nur damit wir uns verstehen.
Es folgt ein Gruß an alle Nationen. Dann geht das Gatter auf. Die Masse setzt sich in Bewegung, drängt durchs Tor, stolpert voran. Die Jungen, die Starken vorneweg im Laufschritt, dahinter die Familien, auf den Schultern noch schlafende Kinder. Ein Einbeiniger mit Krücken ist dabei, eine Burka an den Hüften verknotet, in Gummistiefeln. Jemand hat seinen Hund mitgebracht. Ein Strom aus Menschen. Ein bizarrer Marathon hinein in diesen Dschungel, der sie von ihren Träumen trennt und über dem nun langsam der Morgen dämmert. Immer wieder geht es über einen Fluss, der mal flach und sandig, dann wieder hüfttief ist. Hand in Hand sichert sich die Menge durch reißende Stromschnellen, klettert über glitschige Felsen. Aus der Menge wird eine lange Schnur, die immer weiter auseinanderdriftet und immer mehr zurücklässt. Wasserkanister, Decken, kaputtes Schuhwerk, Jacken, Plastiktüten. Längst markieren Unmengen Müll den Weg durch den Urwald. Bis zu 10 Stunden braucht der Großteil der Gruppe ins sogenannte vierte Lager, wo sie die Nacht verbringen. Dicht aneinander gebaute Holzverschläge auf einem Bergkamm. Ein Generator brummt, es stinkt nach Schweiß und Urin, überall Müll. Viele haben schon jetzt kein Wasser mehr. Dabei liegt der härteste Teil des Weges erst noch vor ihnen. 2 Stunden sind es noch bis zur Bandera, zur Fahne der Grenze mit Panama. Ab dann sind sie auf sich alleine gestellt.
Zwei Tage später in Lajas Blancas, Panama, einem ersten Auffanglager für die Migranten, die es durch den Dschungel geschafft haben. Auf einem großen Schild steht der Slogan einer Regierungskampagne. Darién no es una ruta, es una jungla. Der Darién ist keine Route, sondern ein Dschungel. Am Ufer des Flusses Rio Tuquesa legen im Minutentakt motorisierte Kanus an. An Bord in orangefarbenen Westen Frauen, Männer und Kinder, rund 12 Migranten pro Boot. Einige klatschen bei der Ankunft, reden tut kaum jemand. Sie blicken aus müden, abgekämpften Gesichtern. Sie haben Mühe, aus dem Boot zu steigen, humpeln teils an Land. Einige tragen zerschlissene Turnschuhe, andere haben gar keine Schuhe mehr dabei. Viele Füße sind von dem langen Weg durch Wasser und Sümpfe ganz wund. Ein kleines Mädchen wartet hinter ihrem Vater durch das Flusswasser Richtung Ufer. Auf ihrem viel zu großen T-Shirt steht »Think big«.
Ich würde es niemandem empfehlen. Den Fluss haben wir gefühlt 176.000 Mal überquert. Du kannst verhungern, dich kann eine Schlange beißen. Und wenn du dir was brichst, dann bleibst du dort. Niemand wird dir helfen.
Meinem Sohn habe ich erzählt, dass wir einen Abenteuerausflug machen. Wir haben ein Spiel daraus gemacht. Stell dir vor, du bist ein Superheld. So wie Spider-Man wirst du jetzt die Felsen hochklettern.
Diomedes beobachtet die Neuankömmlinge, die nun erst einmal registriert werden. Der 29-jährige Ecuadorianer ist bereits vor einigen Tagen angekommen. Er hat das Zelt für seine Familie direkt vor den Toiletten des Camps aufgeschlagen. Sonst gab es keinen Platz mehr. Es stinkt nach Kloake. Er hat 2,5 Tage für den Weg durch den Darién-Dschungel gebraucht, zusammen mit seiner Frau und seinem kleinen 4-jährigen Sohn. Der sei fast die ganze Zeit alleine gelaufen, teils 12 Stunden am Tag, erzählt er stolz. Gleichzeitig weiß er, was er ihm zumuten musste. Mehrfach sahen sie Leichen, teils provisorische Gräber am Wegesrand, berichtet Diomedes. Seinem Sohn hat er immer wieder die Augen zugehalten.
Delante mio venía una familia de haitianos, eso fue lo que más me impactó en la selva.
Vor mir war eine Familie aus Haiti. Das hat mich im Dschungel am meisten schockiert. Ihr Baby ist ihnen aus dem Arm geglitten und den Abhang runter auf einen Felsen geprallt. Sie haben nicht lange gezögert. Die Mutter und auch der Vater haben sich hinterhergestürzt, um alle 3 zu sterben. Es war ein rutschiger Pfad, es war gefährlich. Als ich das sah, wollte ich dort stehen bleiben, weil ich solche Angst hatte. Aber die Leute hinter mir sagten mir immer wieder, geh weiter, geh weiter. Also ging ich weiter und schaute einfach weg, versuchte es zu vergessen.
Sie alle sind den Markierungen, rote, blaue und grüne Kennzeichnungen, die an Bäumen befestigt sind, gefolgt, wie einem Wanderweg. Rot bedeutet Gefahr, erklärt Janis Franco. Ihr Mann hat das 1-jährige Baby in einem Tuch vor sich getragen, auf den Schultern der 5 Jahre alte Sohn.
Auf der kolumbianischen Seite ist uns nichts passiert. Da haben wir die Führer bezahlt, die uns geleitet haben. Aber auf der panamaischen Seite, da waren wir auf uns gestellt.
Sie hat mehrere Kilo abgenommen. Nachts im Dschungel konnten sie nicht schlafen. Ständig hätte es Geräusche gegeben. Sie hätten Trommeln und Stimmen gehört. Wie so viele andere seien auch sie überfallen worden.
Es sind indigene Gruppen. Sie sprechen eine merkwürdige Sprache. Sie sind vermummt. Man erkennt sie nicht. Deswegen können wir eigentlich auch nicht sagen, ob es Indigene aus Panama oder Leute aus Kolumbien sind.
Das Leben der überwiegend indigenen Gemeinden im Darién, das zu den ärmsten Regionen Panamas gehört, hat sich durch die massenhaften Migrantenströme verändert. Das Wasser ist verschmutzt, der Dschungel vermüllt. Aber die Migration bringt auch Geld. Viele Einwohner verkaufen Wasser und Nahrungsmittel, vermieten Schlafplätze. Doch es kommt auch immer wieder zu Überfällen. Ihre Angreifer hätten Jagdgewehre und Pistolen dabei gehabt, erinnert sich Dianis Franco.
Sie wollten unser Geld. Und als wir sagten, dass wir keins hätten, haben sie angefangen, uns zu durchsuchen. Wir mussten uns ausziehen. Ich hatte nicht einen Dollar und sie haben angefangen, mich zu berühren und Fotos von uns gemacht. Wir haben geschrien. Irgendwann dachte ich, wir kommen hier nicht mehr raus. Einer hatte Mitleid. Wir standen nur in Unterwäsche da, haben unsere Sachen geschnappt und sind den Berg runtergerannt.
Die ganze Zeit waren ihre Kinder dabei. Den vermummten Männern wäre alles egal gewesen. Auch eine andere Gruppe von Frauen, die gerade erst in Lajas Blancas angekommen ist, berichtet von sexueller Gewalt. Eine weitere junge Frau sei sogar mitgenommen worden, ist von vielen Seiten an diesem Tag zu hören.
Lokale Gemeinschaften greifen die Migranten am Tag und in der Nacht an. Regelmäßig kommt es zu sexueller Gewalt. Im Dezember haben wir gesehen, dass es mehr als 200 sexuelle Übergriffe gab. Und dieser Trend hat sich in diesem Jahr fortgesetzt. In Panama gibt es keine Sicherheitsgarantien.
Sagt Bram Ebbes von der Nichtregierungsorganisation International Crisis Group, der mehrere Monate in der Region recherchiert hat. Allein im Januar und Februar dieses Jahres verzeichnete Ärzte ohne Grenzen 328 Berichte über sexuelle Gewalt, verglichen mit 676 im gesamten letzten Jahr. Doch die humanitäre Hilfsorganisation musste Anfang März ihre medizinische Versorgung aussetzen, weil ihre Genehmigung bis heute nicht verlängert wurde, obwohl bereits im Oktober letzten Jahres ein Antrag gestellt wurde. Laut Angaben der Regierung hätten sie verschiedene Auflagen nicht erfüllt. Damit fällt die dringend notwendige Versorgung von Opfern sexueller Gewalt weg. Psychologische Hilfe, die Pille danach, Tabletten zur Vermeidung einer HIV-Übertragung, die Behandlung bei Verletzungen. Die Regierung in Panama habe kein Interesse, sich darum zu kümmern, kritisiert der Darien-Experte der International Crisis Group.
Das ist strukturelle Gewalt. Es sind keine Einzelfälle. Über indigene Gemeinden auf diese Weise zu sprechen, damit gewinnt man natürlich keinen Popularitätspreis. Das ist sehr heikel.
Dabei machen sich die panamaischen Sicherheitskräfte durchaus mitschuldig wegen unterlassener Hilfeleistung, aber auch wegen Mittäterschaft.
Wir wissen, dass Beamte des panamaischen Grenzschutzes zum Teil an sexueller Gewalt beteiligt waren. Wir haben die lokalen indigenen Gemeinden mit unseren gesammelten Daten konfrontiert, dass es junge Männer aus ihren Gemeinschaften sind, die Frauen im Darién vergewaltigen. Die Antworten, die uns die Anführer dieser Gemeinschaften gaben, bagatellisierten das, indem sie sagten, ihr wisst, wie Jungs mit 15 Jahren sind.
Geahndet werden diese Straftaten kaum. Auch die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wirft den zuständigen Behörden in Panama vor, die Migranten nicht zu schützen und es den Tätern zu ermöglichen, ungestraft Verbrechen zu begehen. Juan Forero winkt ab. Er arbeitet für den Grenzschutz in der Front von seinem Schreibtisch aus. Der Darién sei ein illegaler, gefährlicher Weg.
Wir sind im Dschungel präsent, mit festen und mobilen Einheiten, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten, die ihn durchqueren, damit sie eben nicht Opfer von Raubüberfällen und Vergewaltigungen werden. In den letzten Jahren hatten wir 40 Operationen und wir haben auch schon Leute verurteilt.
Wie viele es sind, die Antwort ist er schuldig geblieben. Immer wieder blättert er in seinem Ordner, aber findet nicht die richtigen Zahlen. Hört man sich im Camp unter den Migranten um, hat von den mobilen Einheiten im Dschungel niemand etwas gehört oder gesehen. Bis Ende Februar dieses Jahres haben laut den Behörden in Panama bereits über 73.000 Menschen den Darién durchquert. Das sind 27.000 mehr als im letzten Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Von Panama aus geht es für sie weiter über Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala und Mexiko an die Grenze zu den USA. Dort wird mit dem Schüren von Ressentiments gegen sie Wahlkampf gemacht. Genau wie in Panama, wo es Anfang Mai Wahlen geben wird, sagt die Politologin vom Colegio de México, Luisi Pedrosa.
Es ist natürlich ein billiges Thema, was sich für die Politisierung sehr gut eignet. Die Grenze zwischen Mexiko und den USA sei außer Kontrolle. Die Rede ist von einer Invasion. So ist das Narrativ der Republikaner von Donald Trump, die sich gegen Präsident Biden positionieren. Und es birgt keine Gefahren, keine Kosten. Denn die Migranten haben kaum eine Lobby, geschweige denn, dass sie wählen könnten. Egal bei welchen Wahlen. Weltweit ist es sehr einfach, das Thema zu instrumentalisieren und sogar zu dämonisieren.
Doch all das hält die Menschen nicht davon ab, sich weiter auf dem Weg Richtung Norden zu machen. Daniel, Maylin, Juan und seine Familie und die afghanische Gruppe, die vor Tagen noch am Strand von Nicoclí festsaß, sind mittlerweile in Mexiko. Dort setzen sie sich erneut Gefahren aus. Der Gewalt der Kartelle, Menschenhandel und Erpressung. Das sei teils noch schlimmer als der Darien, heißt es unter den Migranten.